Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge über Pop. Mein Name ist Jörn Thesen und heute ist mein Thema der neue Film Batman v Superman Dawn of Justice. Aber eigentlich Comicverfilmungen im Allgemeinen. Bevor ich diesen Hauptteil anfange, ein anderes Thema vorweg. Wer sich die ganze Folge bis zum Schluss anhört, findet vielleicht noch einen kleinen Themenwechsel zum Schluss. Seit dem 17.03. läuft in Deutschland endlich Raum. Einer der Filme, die dieses Jahr für den Oscar als bester Film nominiert waren. Und die Hauptdarstellerin Brie Larson hat auch den Oscar als beste Schauspielerin gewonnen. Und wenn mich nicht alles täuscht, war Jacob Tremblay, 10-jähriger Schauspieler, der ihren Sohn in dem Film spielt, auch nominiert. Und beide meiner Meinung nach definitiv zu Recht. Streng genommen ist über diesen Film eigentlich jedes Wort zu viel gesagt. Ich würde ihn eigentlich am liebsten einfach nur empfehlen, uns dabei belassen. Ich bin nicht der Erste, der das sagt oder schreibt. Und ich bin auch nicht der Erste, der trotzdem weiter darüber redet. Wenn man den Trailer sieht, denkt man, gute Güte, typischer Oscar-Quatsch. Ganz schlimm ist, wenn ich sage, dass die Autorin der Romanvorlage vom Fall Josef Fritzl inspiriert wurde. Der Film ist aber anders, als diese Information vermuten lässt, viel besser. Und damit lasse ich es auch gut sein. Comics. Das Medium Comics ist interessanterweise in etwa so alt wie Filme und das Kino. Dass die beiden verheiratet werden, ist eigentlich keine Überraschung. Superhelden, Helden mit übermenschlichen Fähigkeiten oder mindestens albernen Kostümen, waren der Stoff, mit dem Comics ab den 30er Jahren richtig groß wurden. Selten hat ein Genre ein Medium so bestimmt. Gleichzeitig fand das Medium Film sein Ding. Das Spektakel. Ob mit blutrünstigen Gangstern oder Monstern wie King Kong, das Monster von Frankenstein oder die Mumie. Ihnen gemein ist die Zerstörung, die Gewalt. Ende der 30er Jahre finden dann die Comics die Superhelden. Zuerst Superman, der Außerirdische, der auf der Erde ein Übermensch ist. Batman, der nur ein Kostüm und einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Und beide zusammen begründen, dass sie das sogenannte goldene Zeitalter der Comics. Die ersten Verfilmungen lassen auch nicht lange auf sich warten und zwischenzeitlich nimmt sich auch das Fernsehen des Mediums Comic an und auch des Genres der Superhelden. Ja, ich spreche von der 60er Jahre Batman-Fernsehserie, die schon von vornherein auf bunt und campy konzipiert war. Was interessanterweise dann wiederum die Comics beeinflusste, wieder bunter zu werden, also auch alberner. Aber ich da jetzt einen riesen Exkurs zu mache, empfehle ich ein Buch, auf das ich am Schluss nochmal eingehe, nämlich The Caped Crusade von Glenn Weldon. Interessanterweise auch genau diese Woche erschienen. Mit Richard Donners Superman von 1978 beginnt so ungefähr das Zeitalter der Superheldenfilme, die mit großem Budget und Special Effects ihrer Zeit ausgestattet wurden. Auch dieser Film war bunt und albern, wie das Kostüm des außerirdischen Übermenschen. Rote Unterhose über blauem Pyjama mit rotem Umhang. Klar, warum nicht? So rettet Kal-El alias Clark Kent auch mal eine Katze aus einem Baum. Tim Burtons Batman von 1989 ist der nächste Schritt. Nach den düsteren Batman-Comics der 80er, unter anderem von Frank Miller, der uns später sowohl 300 als auch Sin City bescheren würde, war Tim Burtons Film gleichermaßen düster und bunt. Die Szenerie eine Mischung aus Noir und Neon. Der Joker von Jack Nicholson. Dem früheren Fernseh-Joker erstaunlich ähnlich. Und schockschwere Not. Ein Komödiant als Batman. Und trotzdem düster. Brutal. Sogar ein bisschen gruselig. Beide Superhelden erhielten ihre Fortsetzung und in beiden war es spätestens beim vierten Film zu viel des Guten. Und was macht die Konkurrenz? Wessen Konkurrenz?
Welche Konkurrenz?
Batman und Superman sind Figuren des Verlags DC Comics, der redundant benannt ist, denn DC steht schon für Detective Comics. Nur ein Jahr später, noch unter anderem Namen, wird Marvel Comics gegründet. Dieser Verlag sollte dann das Zuhause werden von Captain America, der natürlich im Zweiten Weltkrieg gegen Nazis kämpft und der komplett plagiierten Figur Thor, der quasi die nordische Gottheit ist, aber dann hat man eben die gesamte mythologische Welt auf einen anderen Planeten gestellt und dann, ja, alles halt Thor. Marvel ist auch die Heimat vom unglaublichen Hulk, von Iron Man, von Spider-Man. Bei Marvel erscheinen auch die Fantastischen Vier, nachdem sich die deutschen Rapper benennen würden. Die X-Men, die übrigens dieses Jahr schon auf den 8. Film bringen. Und wenn man Deadpool mitzählt, auf den 9. Ja, also Marvel und DC, DC und Marvel, das sind bei weitem nicht die einzigen Comicverlage und auch nicht die einzigen, die Superhelden-Comics verlegen. Aber trotzdem dominieren sie das Genre und das Medium beide zusammen ziemlich. Im Filmgeschäft arbeitet DC schon seit Superman mit Warner Brothers zusammen. Und seit 1990 ist DC auch eine Tochter von Time Warner und so sind jetzt mittlerweile alle Filme halt Warner Brothers Filme, die irgendwas mit DC Comics zu tun haben. Bei Marvel ist das ein bisschen anders gewesen am Anfang. So Sachen wie der ein bisschen abwegige Comic Howard the Duck wurde von Lucasfilm und Universal in den 80er Jahren verfilmt. Ist aber, ich habe ihn nicht gesehen, aber es muss wohl grandios schlecht sein. Und in den 90er Jahren wurden relativ viele Filmrechte an Comics an andere Studios, an Studios verkauft. Unter anderem Daredevil, die X-Men und die Fantastischen Vier an 20th Century Fox, Spider-Man an Sony, Hulk an Universal, da gab es ja den eigenen Lee Hulk zwischenzeitlich, und Blade an New Line Cinema, wovon auch eine ganze Trilogie gemacht worden ist. Das war so ein bisschen ein ziemlicher Ausverkauf. Und trotzdem ist Marvel durch Pleite gegangen. Inzwischen aber wiederbelebt als Tochter vom Disney-Konzern. Inzwischen sind allerdings nur noch wenige Filmrechte bei Marvel gewesen. Und das war damals verhältnismäßig, also war halt der Kram, den keiner lesen oder verfilmen wollte. Iron Man, Thor und Captain America waren zweite Reihe im Vergleich zu Spider-Man, im Vergleich zu X-Men und vor allem zu Wolverine. Und umso interessanter ist, dass aus diesen Teilen des zerfledderten Leichnams von Marvel Comics so ein frankensteinisches Monster geschaffen wurde, das mehr Franchise ist als Star Wars und Star Trek davor zusammen. Das Marvel Cinematic Universe, oder kurz MCU, hat mit Iron Man 2008 angefangen. Dann gab es mal einen neuen Hulk, nachdem die Filmrechte wieder im Hause waren. Thor und Captain America Film und das alles mit dem Plan, dann in den Avengers das Ganze zusammenzuführen. Bis heute gibt es und nur von Marvel, also vom Disney-Konzern, von Marvel Studios produziert, basierend auf Marvel Comics, nur allein in dieser Konstellation 12 Filme und 4 Fernsehserien, die alle in der gleichen Welt spielen und miteinander verbunden sind. Das Ganze ist ein wahr gewordener feuchter Traum für Serialitätsfetischisten und Marketingleute. Die Filme fungieren quasi als Werbung für sich gegenseitig und fesseln wie Soap Operas, die nicht umsonst so heißen, weil die eben auch perfekte Werbeträger sind. Das Ganze hat ein Suchtpotenzial wie Crack und ist gleichzeitig eine Lizenz zum Gelddrucken, weil diese Filme sind regelmäßig unter den Filmen, die das meiste Geld einspielen. Also überaus profitabel. Und was dabei erstaunlich ist, dass zum größten Teil dabei solide Unterhaltung dabei herauskommt. Also es gibt ein paar Ausreißer nach unten, aber auch genauso nach oben. Das also hat Marvel angestellt mit dem, was da noch da war. Sony hat 3 erfolgreiche Spider-Man-Filme gemacht. Und dann, nachdem man sich mit Regisseur und Hauptdarsteller nicht nochmal einigen konnte, gab es eben ein Reboot mit Amazing Spider-Man, das noch ganz okay war. Und dann eine ziemlich miese Fortsetzung. Ja, und Warner Brothers hat auf sein stärkstes Zugpferd gesetzt, Batman. Und so gab es die Dark Knight-Trilogie von Christopher Nolan. Die anders an den Batman-Stoff rangegangen sind und das Ganze versucht haben, in Anführungsstrichen realistischer zu machen. Also zumindest weniger comic-mäßig als jetzt zum Beispiel die extrem albernen 90er-Jahre-Verfilmungen waren. Ja, und nachdem das durchgezogen war, musste was Neues her und man fing noch von vorne an. Und das war dann Man of Steel von Zack Snyder. Zack Snyder hat sich einen Namen gemacht mit seiner Adaption von 300 von Frank Miller. Und auch mit seiner Verfilmung von einem der wichtigsten Comics aller Zeiten, meiner Meinung nach, Watchmen. Die Verfilmung ist okay, sage ich mal. Naja, und der hat dann Superman machen dürfen und das war Man of Steel. Und das war so nebenbei so ein bisschen der Grundstein für das DC-Universum. Ich glaube, im Gegensatz zu Iron Man war man sich da noch nicht so sicher und hat das dann erst im Nachhinein beschlossen, weil aus der ursprünglichen Fortsetzung von Man of Steel ist nämlich jetzt der Film geworden, der jetzt rausgekommen ist. Und das ist Batman v Superman Dawn of Justice. Da hat man sich ziemlich viel vorgenommen. Mit ein bis zwei Filmen versucht man nämlich jetzt bei Warner Brothers das nachzumachen, was man bei Marvel geschafft hat. Es gibt also den neuen Batman. Superman haben wir noch aus dem letzten Film. Wir haben jetzt einen neuen Lex Luthor bekommen. Und dann kommt später im Sommer folgt jetzt Suicide Squad. Da kriegen wir auch einen neuen Joker. Und noch ein paar Figuren, die wir bis jetzt noch nicht so auf der Leinwand gesehen haben. Aber das muss alles ineinander greifen. Und ja. Dieses Jahr könnte wirklich das Jahr sein, das dem Fass in Sachen Comicverfilmungen den Boden ausschlägt oder das Fass zum Überlaufen bringt oder was auch immer. The straw that breaks the camel's back. Denn wir bekommen dieses Jahr sechs Comicverfilmungen. Zwei aus dem Hause Marvel, zwei von 20th Century Fox und zwei von Warner Brothers und DC. Deadpool von Sony, es kommt noch X-Men Apocalypse, DC's Batman vs. Superman ist schon draußen, da kommt noch Suicide Squad und Marvel bringt Civil War und später im Herbst Doctor Strange. Aber bevor ich darauf eingehe, was ich davon halte und was ich denke, was das Ganze fürs Kino bedeutet, kommt jetzt erstmal kurz meine Meinung zum Film Batman v Superman Dawn of Justice. Ich bin wirklich positiv überrascht. Also ich hatte allerdings auch ziemlich geringe Erwartungen. Also allein mit den ganzen Vorzeichen, der zweite Trailer, der ziemlich viel vorweggenommen hat. Die Tatsache, dass Zack Snyder allgemein für Style over Substance steht. Für Spektakel statt Storytelling. Also ich muss sagen, mit diesen Erwartungen war Batman wie Superman Dawn of Justice eine positive Überraschung. Also ich hab ziemlich auf die Uhr geguckt, aber ich hatte trotzdem Spaß. Batman hat mir gut gefallen. Ben Affleck als Batman hat ja viele Leute skeptisch gemacht. Das fand ich irgendwie von vornherein nicht schlimm. Und ich muss sagen, der hat seinen Job sehr gut gemacht. Auch die Darstellung von Batman, und da will ich jetzt nicht zu viel verraten, gefällt mir alles in allem ziemlich gut. Auch der eigentliche Kampf Batman gegen Superman ist jetzt, hätte besser begründet werden können, als es der Film macht. Aber visuell, optisch, tolles Spektakel, hat mir gut gefallen. Die Musik hat mir gut gefallen. Und das, obwohl es so ein typisches aktuelles perkussives Geschepper und halt eben Hans Zimmer zusammen mit Tom Holkenberg alias Junkie XL ist übrigens auch verantwortlich für die beiden meiner Meinung nach ziemlich guten Soundtracks von Deadpool und Mad Max Fury Road. Gut, also Musik. Insgesamt, die gesamte Optik des Films, da muss man sagen, Zack Snyder, Style over Substance, ja. Aber Style kann er auch. Wobei, so langsam habe ich auch von dessen Style Nase voll. Ich muss Batman nicht in Zeitlupe zum Grab seiner Eltern gehen sehen. Pardon, Bruce Wayne nicht in Zeitlupe zum Grab seiner Eltern gehen sehen. Der Film ist zu lang. Ich habe ein paar, hab ziemlich oft, ich habe so gefühlt alle 10 Minuten auf die Uhr geguckt. Aber auch, weil ich mich gefragt habe, so, okay, also ich wusste vorher, der Film ist über 2 Stunden lang, zweieinhalb. Was für mich vorab schon eigentlich ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Film diese Länge braucht. Also um eine kohärente Story zu erzählen. Und es hätte das auch nicht gebraucht. Und man hätte auch ganz viel rauslassen können. Also man muss gar nicht das alles erzählen. Also die erste Stunde hätte man locker zusammenkürzen können auf eine halbe. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre der Film auch eine halbe Stunde am Schluss kürzer gewesen und hätte anders geendet. Und man hätte aus dem, was danach kam, einen kompletten neuen Film machen können. Das hätte das gleiche Geld eingespielt und man hätte jede Menge Geld gespart, aber mich fragt keiner. Wonder Woman ist zwar nicht im Titel, aber trotzdem im Film. Macht ja so ein bisschen das Gefühl, der Titel versucht, genauso wie der zweite Trailer, den kompletten Film wiederzugeben. Aber wie gesagt, Wonder Woman ist im Film, wäre nicht nötig gewesen, aber hat mir gut gefallen. Hat einen extrem coolen Auftritt und ich freue mich, hier nächstes Jahr einen Wonder Woman-Film zu sehen. Ja, und ansonsten, was eine große Schwäche von dem Film ist, ist eben genau das, was zu erwarten war. Das Setup für ein gesamtes DC-Filmuniversum. Es wäre nicht nötig gewesen, Cyborg, Aquaman und The Flash mal eben innerhalb von 2 Minuten kurz zu zeigen. Man hätte auch alle Traumsequenzen und Visionen rauslassen können, die es in dem Film gibt. Aber das Lustige ist, der Film hat mich wirklich auch am Schluss nochmal richtig überrascht. Und ich bin aus dem Kino rausgegangen und habe mir gedacht, ja, ich werde mir die zukünftigen DC-Filme angucken. Also insofern ist vielleicht kein so super toller Film, aber er funktioniert in dem, was er sein will. Also er hat mich gut unterhalten, das ist definitiv so Popcorn-Kino und so. Also ich habe das Wort schon sehr oft benutzt und ich benutze es wieder, Spektakel. Es sieht sehr gut aus. Und er macht Lust auf mehr. Und das ist, glaube ich, alles, was man da will. Also jetzt auf Seiten des Studios. Und es hat auch dieses Ziel erreicht bei mir. Deswegen will ich jetzt dann meinen Mund nicht zu so weit aufreißen und sagen, es sei schlecht. Hat er mir so gut gefallen wie Deadpool? Nee. Hat er mir so gut gefallen wie Ant-Man? Auch nicht. Hat er mir so gut gefallen wie Guardians of the Galaxy? Bei weitem nicht. Natürlich nicht. Aber ich muss sagen, er war fast besser als der zweite Avengers. Ich fand auch den ersten Avengers nicht so doll. Und er hat mir auch mehr Spaß gemacht als Man of Steel. Ich muss allerdings sagen, dass der Vorwurf dem Film gegenüber, dass er keine wirklich kohärente Geschichte erzählt oder dass die Charaktere eigentlich keinerlei Entwicklung haben, dass ihre Motivationen unglaubwürdig bis wenig definiert sind, das stimmt leider alles. Und das hat viel damit zu tun, dass man so viel auf einmal in den Film reingequetscht hat. Also ich fürchte, dass er mir besser gefallen hat als Man of Steel. Liegt hauptsächlich daran, dass halt eben Batman drin ist und ich Batman lieber mag als Superman. Was heißt das denn jetzt für Comics allgemein? Oder nicht für Comics, für Comic-Verfilmungen allgemein. Comic-Verfilmungen sind nicht automatisch gut oder schlecht. Ganz einfach. Comic-Verfilmungen werden uns wahrscheinlich über die nächsten Jahre erhalten bleiben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass auf einmal gar niemand mehr ins Kino geht, wenn eine Comic-Verfilmung rauskommt. Also ich meine, so Sachen wie Fantastic Four letztes Jahr, bei dem es praktisch ziemlich bekannt war, dass der Film eine absolute Katastrophe in der Produktion war, mit nachgedrehten Szenen und so, mit totalem Bruch zwischen Studio und Regisseur. Weiß Gott, wie oft neu geschrieben. Was diese Reshoots hatten dann die interessante Auswirkung, dass die Frisur von Kate Mara in manchen Szenen eindeutig eine Perücke war. Also ja, was halt eben schade ist, ist, dass halt eben das ein sogenanntes Marvel Property ist, also dass die Fantastic Four Marvel Comicfiguren sind. Dadurch wird der Film eben wahrgenommen als Marvel-Film. Aber der schadet jetzt auch nicht, dass, also es gucken sich trotzdem Leute noch Deadpool an, der nicht von Marvel Studios ist, und die Leute werden auch in Scharen in Civil War laufen. So, dann bin ich doch, hab ich direkt nochmal ein gutes Thema. Civil War. Ich war ziemlich begeistert oder beziehungsweise ich habe mich von vornherein ziemlich für die Story interessiert. Also auch der letzte Captain America, den fand ich schon ziemlich gut, sodass ich mir gedacht habe, Civil War. Was so ein großes Event ist bei Marvel, wo alle möglichen Figuren in zwei Seiten auseinanderfallen und gegeneinander kämpfen aus politischen Gründen. Und eben eine Besetzung, also eine, dass Figuren mitspielen, was im Endeffekt jetzt Captain America Civil War, der in Deutschland allen Ernstes unter dem Titel The First Avenger Civil War erscheint, der war ja bloß, also damit immer bloß das Wort Avenger drin ist, damit jeder da direkt einen Bezug zu den Avengers machen kann. Ja, also Captain America Civil War, da wird Iron Man mitspielen und so die ganzen kleinen Nebenfiguren, also jetzt Scarlett Johansons Black Widow, Jeremy Renner als Hawkeye, aber auch Don Cheadle als War Machine und genauso wie Ant-Man. Und jetzt kommen wir langsam zum dünnen Eis. Auch der neue Black Panther wird eingeführt, bevor er seinen eigenen Film hat, was der erste richtige schwarze Superheld bei Marvel ist. Ja, und nachdem Sony und Marvel sich haben einigen können, gibt es auch einen Auftritt von Spider-Man. Und diesen einen Auftritt gibt es auch schon im Trailer, dem neuesten, zu Captain America, wo allerdings ein furchtbar künstlich aussehender CGI-Spider-Man am Schluss kurz auftaucht und genau eine drei Wörter sagt. Naja, also das steht uns da bevor und der neueste Trailer macht mir doch ein bisschen Sorge, da habe ich nämlich das Gefühl, eventuell wird dieser Civil War Film dadurch, dass eben zu viele Figuren drin sind, wenn dann wieder so viel Setup gemacht wird wie beim letzten Avengers Film, ich habe ein ganz, ganz böses Gefühl. Also ich bin auf jeden Fall dabei, meine Erwartungen ein bisschen runterzuschrauben, sodass ich, dass es mir vielleicht mit dem Film genauso geht wie jetzt mit Dawn of Justice. Ja, aber was ich noch anbringen wollte, also Deadpool und Guardians of the Galaxy, das waren so ziemlich meine liebsten Comic-Verfilmungen in den letzten Jahren. Deadpool, das liegt hauptsächlich daran, dass die Figur ein bisschen originell ist, also nicht der Gipfel der Originalität, aber also Deadpool ist die einzige Comicfigur, die weiß, dass sie eine Comicfigur ist und interagiert mit dem Leser, spricht ihn an oder macht Kommentare in Bezug auf Popkultur und so und durchbricht die vierte Wand. Davon ist jetzt immer die Rede gewesen im Zusammenhang mit dem Film. Also, und das macht er auch im Film. Und der Film ist auch Rated R und das heißt, er ist gewalttätiger und es darf geflucht werden, im Gegensatz zu den sauberen PG-13 Superheldenfilmen, die wir sonst kriegen. Das ist aber jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt. Aber lustigerweise, weil Deadpool auch finanziell erfolgreich war, also er hat ein relativ geringes Budget von nur so knapp 60 Millionen Dollar, das ist ein kleines Budget mittlerweile, hat aber schon am ersten Wochenende irgendwie einen dreistelligen Millionenbetrag eingespielt, hat damit auch Rekorde aufgestellt. Und was bekommen wir jetzt? Ja, es wird eine 18er-Version sozusagen, also eine R-Rated-Version geben vom aktuellen Batman vs. Superman-Film, wenn der dann auf DVD und Blu-ray erscheint. Wie viel Sinn das ergeben wird, ob das den Film in irgendeiner Form besser macht, ich halte es für unwahrscheinlich. Der neue Wolverine-Film soll womöglich R-Rated werden, was ja irgendwie sinnvoll ist, weil wofür hat Wolverine seine Klauen, um nicht Leute aufzuschlitzen? Aber all das sind keine Qualitätsmerkmale für einen Film. Das Gute an Deadpool war nicht die Gewalt und die Tatsache, dass geflucht worden ist, sondern dass es eine Comic-Verfilmung war, die originell war in der Art und Weise, wie es erzählt wurde. Es war nicht linear, also die Origin-Story wurde nicht langweilig an den Anfang gesetzt, was in so vielen Comic-Verfilmungen immer so ist, dass man immer erst erfahren muss, warum ist diese Person so, wie sie jetzt hier im Film ist. Und das wird bei Deadpool auch gemacht, aber schön in mundgerechte Happen verpackt zwischen originelle Actionsequenzen mit einem guten Soundtrack und vor allem einem begeistert aufspielenden Hauptdarsteller, auch wenn man dessen Gesicht wenig sieht in dem Film. Ja, und Guardians of the Galaxy, das war für mich, naja, es war keine Überraschung mehr, nachdem ich die Trailer gesehen und auch für gut befunden hatte, aber dieses ganze Setting, diese lose zusammengewürfelte Bande von irgendwie Banditen und Nichtsnutzen irgendwo in so einem abgedrehten Weltraum, in so einem Weltraumszenario, das war einfach anders als alle anderen Marvel-Filme vorher. Und dazu der Soundtrack mit so 70er-Jahre-Pop-Hits, das war einfach eine schöne Mischung, es hat Spaß gemacht. Den habe ich mir auch öfter im Kino angeguckt. Ja, also um nochmal darauf zurückzukommen. Comic-Verfilmungen sind weder automatisch gut noch automatisch schlecht. Und es wird gute und es wird schlechte geben. Es wird sie nur immer häufiger geben. Also wie ich schon sagte, letztes Jahr 3. Ich hatte mich da erstmal verzählt, aber ich bin jetzt ziemlich sicher, dass es 3 sind. Nämlich Ant-Man, der zweite Avengers und eben der katastrophale Fantastic Four. Das waren es doch genau 3. Und dieses Jahr, wie gesagt, werden es 6. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt jedes Jahr so weitergeht, aber die Zahl wird ziemlich sicher nicht mehr unter 3 sinken. Also wir können jetzt eigentlich mehr so damit rechnen, vielleicht 2 im Sommer oder einen im Sommer, einen zu Weihnachten oder dann im Frühjahr vielleicht noch einen, das wenn eher unwahrscheinlich ist, aber so Frühling, Sommer und spätestens zu Weihnachten wird es immer jedes Jahr eine schöne Comic-Verfilmung geben. Naja, eine Comic-Verfilmung, ob die gut ist, ob die schön ist oder eine absolute Katastrophe, wir werden es sehen. Aber es wird dieses Jahr auch wieder einen Star Wars Film geben und nächstes Jahr zu Weihnachten auch wieder. Und darauf das Jahr ziemlich sicher auch. Und Disney wird wahrscheinlich bis an unser aller Lebensende Star Wars Filme machen und jedes Jahr zu Weihnachten einen davon rausbringen. Ein Star Wars Film wird spätestens nächstes oder übernächstes Jahr, vielleicht auch erst in 3 Jahren, nichts mehr Besonderes sein. Und dann gibt es auch gute und schlechte Star Wars Filme, so wie es jetzt schon gute und schlechte Star Wars Filme gibt. Aber wenn ein neuer Star Wars Film rauskommt, dann wird es für mich zumindest so sein, dass ich mir denke, ich gucke mir zwar an, aber ich werde mir nicht dreimal ansehen, so wie ich mir jetzt in den letzten dreimal angesehen habe. Also es wird einfach ein Stück weit normal. Und es wird einfach so sein wie es wird halt eben so sein wie Komödie oder Comicverfilmung oder so. Das ist schön einerseits für die Leute, die gerne Comics lesen und gerne diese Comics verfilmt sehen wollen. Das ist aber andererseits, und das ist ein ziemliches Problem oder könnte ein Problem werden, insofern als Comicverfilmungen ein Ausdruck dessen sind, den es von einem Phänomen ist, das es schon länger in Hollywood gibt, nämlich dass es so beliebt ist, auf bestehende Franchises zu setzen, auf bestehende IPs, Intellectual Properties, also auf Ideen, Geschichten, Figuren, die schon etabliert sind und schon irgendwo funktionieren und sich kommerziell haben beweisen können. Sei es im Fernsehen, in anderen Filmen, in Büchern, Comics oder in Videospielen. Ja, also es ist in Hollywood wohl immer einfacher, Geld loszumachen für eine Fortsetzung, eine Verfilmung eines bekannten Stoffs, eine Fortsetzung oder ein Remake, also eine Neuverfilmung eines bereits verfilmten Stoffs und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt so Sachen wie 21 und 22 Jump Street, die ja so ganz lustig sind, aber ja eigentlich irgendwie Parodien sind von der originalen Fernsehserie. Aber die größte Perversion ist ja jetzt, dass das fortgesetzt wird mit einem Crossover zu Men in Black. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Men in Black übrigens auch eine Comic-Verfilmung. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, das Thema hatten wir eigentlich. Aber gut. Aber Men in Black ist ein anderes Thema. Also, und problematisch ist, dass vielleicht weniger Geld übrig bleibt für interessante Dramen und Komödien oder oder allgemein mal originelle Stoffe, egal welches Genre es ist. Also es ändert sich natürlich auch die ganze Landschaft, wie Filme rauskommen, dass Netflix auch Filme produziert. Und auch das Fernsehen hat ja in den letzten Jahren in Qualität aufgebaut, aber entscheidend ist halt, dass jetzt mit dieser Hyperserialisierung bei Marvel, und die werden wir jetzt bei Star Wars wird das ja auch durchgezogen werden. Und Warner Brothers wird das auch mit DC versuchen, dass diese Filme zur Hälfte Setup sind für folgende Filme. Und man hat das Gefühl, so gucke ich jetzt schon eine Vorschau für den nächsten Film? Im Zweifelsfall ja. Und Fernsehserie X, Fernsehserie Y gesehen haben und dann den Film mit der niedrigeren Zahl am Ende, den sollte man auch kennen, wenn man den neuen Film guckt. Ja, oder eben nicht. Man muss ja nicht mitmachen. Also ich, naja, ich lasse das mal auf mich zukommen. Grundsätzlich habe ich Spaß dran, aber es ist leider jetzt, es wird halt immer normaler und man wird immer weniger, immer seltener denken, oh, das wird was Besonderes. Ich wollte ja noch ein paar andere Themen ansprechen. Ich hatte das Buch zwischenzeitlich erwähnt und das ist was, was ich gerade ja, lesen ist es nicht. Ich habe es mir als Hörbuch besorgt. Und zwar von Glenn Weldon, The Caped Crusade, Batman and the Rise of Nerd Culture. Ist wirklich passenderweise jetzt, glaube ich, zeitgleich mit dem Kinostart vom neuen Film erschienen. Und das habe ich mir als, also wie gesagt, als Hörbuch besorgt, gelesen vom Autor selbst. Und das ist sehr, sehr gut. Ja, das ist nämlich quasi eine Kulturgeschichte von Batman. Und ja, was der Autor Glenn Weldon schon relativ am Anfang feststellt, ist, Batman hat so eine Entwicklung düster, bunt und campy. Düster, bunt und campy, immer in Wellen. Glenn Weldon, der Autor des Buchs, hat auch schon vor knapp 2 Jahren ein Buch über Superman mit dem Titel Superman: The Unauthorized Biography veröffentlicht. Und das hab ich noch nicht gelesen. Also ich liegt aber auch daran, dass ich Batman einfach lieber mag als Superman. Aber das Hörbuch ist besonders toll. Das liest, wie gesagt, Glenn Weldon selbst. Und der ist eben auch Radiojournalist. Und hat ein interessantes Talent, die Akzente der Leute, die er zitiert, nachzuahmen. Oder er benutzt auch gerne seine Nerd-Stimme, die so ein bisschen ist wie der Comic-Book-Guy bei den Simpsons. Und das ist interessant, weil er eben in seiner Beschreibung der Entwicklung der Figur Batman und ihrer kulturellen Bedeutung das Ganze sehr stark verbindet mit dem Thema der Nerd-Culture, wie er es nennt. Also dieses Phänomen, dass Leute sich übers Internet oder davor in Fanzines finden und sehr engagiert über das Thema, über die Comicfiguren austauschen und eben auch sich schon aufregen, bevor so ein Film überhaupt rauskommt. Und das ist gerade bei The Batman so, dass jedes Mal, wenn es einen neuen Batman-Film gibt, würde immer erstmal gesagt, oh nein, der darf auf gar keinen Fall den Joker spielen. Und was ist das denn für ein Batman? Oder George Clooney als Batman? Na ja, gut, aber er hat das tollste Kind von allen, die bis jetzt Batman gespielt haben. Und all so ein Quatsch. Das ist hochinteressant und er geht halt eben darauf ein, inwieweit Batman viel mehr als Superman oder andere Comicfiguren eben mit dieser Nerdkultur, die jetzt so eine von der Subkultur zum kulturellen Mainstream geworden ist, was das Ganze damit miteinander zu tun hat. Also dringende Empfehlung. Das Buch gibt es, hätte ich fast gesagt, natürlich, aber dieses Buch gibt es nicht auf Englisch, nur auf Englisch, nicht auf Deutsch. Aber wer sich dafür interessiert, dem sei das sehr, sehr, sehr doll empfohlen. Ansonsten habe ich auch als Hörbuch gehört, auch vom Autor selbst gelesen, das aktuelle Buch von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh über den Hamburger Serienmörder Fritz Honka. Also ich habe Fleisch ist mein Gemüse vor Jahren gelesen, kurz nachdem es rauskam. Aber ansonsten jetzt nicht weiter gelesen, was Heinz Strunk so geschrieben hat. Bis ich dann erfahren habe, worum es in dem neuen Buch geht. Und da ich so ein bisschen eine Schwäche für True Crime und für so Pulp und diese Faszination mit so mit realem Verbrechen als Stoff für Literatur, Film, Dokumentation etc. pp. Habe ich mir das dann auch als Hörbuch angeschafft. Das Buch ist, ich finde es grundsätzlich zu empfehlen. Also, was das Besondere ist, dass über weite Teile hauptsächlich das Unglück geschildert wird, in dem die Hauptfigur und auch die Nebenfiguren leben. Und das Ganze wird mit einer geschickten, allwissenden Erzählperspektive gemacht, die aber gleichzeitig so eine einfache, simple Sprache hat, die sich quasi der Sprache des inneren Monologs der Figuren annimmt Und das Ganze wird so eben vermischt. Was ich auch gut finde, ist, dass das Buch fast komplett darauf verzichtet, die eigentlichen Taten von Fritz Honka zu schildern. Das kommt, glaube ich, bis zum Schluss gar nicht wirklich drin vor. Und da weiß ich nicht genau, inwieweit das nicht so ein Verlagsding ist. Na komm, da muss da jetzt schon noch so ein Mord drin vorkommen. Naja, ganz zum Schluss werden dann, ich weiß nicht genau, ein oder zwei Morde tatsächlich beschrieben und was er mit den Leichen macht. Spoiler. Regen sich Leute über Spoiler bei Büchern, wenn es jetzt nicht gerade Game of Thrones ist, genauso auf wie bei Serien? Hausaufgabe. Ich lasse einfach mal drin, dann werde ich rauskriegen, wie es ist. Wenn überhaupt jemand so weit durchhört. Und ansonsten, was ich am ganzen Anfang meinte, was mir diese Woche sehr viel Freude bereitet hat, ist das Walk of Life Project. Und zwar hat ein Cutter, ein Filmschneider, ein Filmeditor, hat festgestellt, dass der Song The Walk of Life von Dire Straits angeblich zu jedem Filmende passt und das verbessert. Das ist hochinteressant und amüsant anzuschauen. Also das ist so ein sehr cheesy 80s-Stück mit so einer schönen Orgel. Interessanterweise passt das, es ist so bitter, bitter, so was süßlich Trauriges aber auch. Also es passt sowohl auf ein Happy End wie auf irgendetwas Unheilvolles, weil es dann so einen ironischen Bruch gibt. Und so hat er eben diesen Song unter das Ende von The Matrix gelegt oder über Mad Max Fury Road, wo es meiner Meinung nach fast am besten funktioniert, aber auch über Psycho, über Easy Rider, Robocop, den Original Star Wars und insgesamt 50 Filme. Einfach mal googeln. Walk of Life Project. Ja, und das war's mit der zweiten Folge über Pop. Diesmal von mir im Alleingang. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm, mir so lang zuzuhören. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Kommentare gerne auf Soundcloud oder auch direkt unter www.überpop.de. Wo ich auch einen Artikel mit einer kleinen Spoiler-Section machen werde, glaube ich, und ein paar weiterführende Informationen und Links zum Beispiel zu den Büchern, die ich genannt habe. Also, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.